Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Jokowi ernannt Simanjuntak zum Stabschef der Armee. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi erwähnt Bedeutung des dauerhaften Waffenstillstands in Palästina. Zweiter Wahlkampftag für Präsidentschaft und Vizepräsidentschaftskandidaten. Halal-Geschäfte müssen muslimische Länder in einer zunehmend polarisierten Welt vereinen. Indonesien erläutert Fortschritte beim Klimaschutz auf der COP28. Palästina bleibt Indonesiens außenpolitische Priorität. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat den Kommandeur des Strategischen Reservekommandos der Armee Pangkostrat, Generalleutnant TNI Maruli Simanjuntak, zum Stabschef der Indonesischen Armee im Rang eines TNI-Generals ernannt. Die Ernennung fand am Mittwochnachmittag im Staatspalast in Jakarta gemäß dem Präsidialerlass Nummer 103 vom 2023 über die Entlassung und Ernennung des Stabschefs der Armee statt. Unter der Leitung von Präsident Jokowi legte Maruli seinen Amtseid ab. Mit dieser Ernennung erhielt Maruli eine höhere Stufe zum TNI-General. Bei der Ernennung waren auch koordinierender Minister für maritime Angelegenheiten und Fischerei Luhut Binsar Panjaitan, koordinierender Minister für Politik, Recht und Sicherheit Mahfud MD, Innenminister Tito Karnavian und Verteidigungsminister Prabowo Subianto anwesend. Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi betonte die Bedeutung eines dauerhaften Waffenstillstands in Palästina. Indonesien begrüßt die humanitäre Pause. Laut Retno reicht dies jedoch nicht aus. In ihrer Erklärung auf YouTube des Außenministeriums vom Mittwoch erklärte Retno Marsudi, dass Indonesien in der nationalen Erklärung der UN-Generalversammlung in New York vier Dinge zum Ausdruck gebracht habe, die als Reaktion auf die Angriffe Israels auf Palästina getan werden muss. Retno Marsudi äußerte außerdem das Engagement Indonesiens, um Krankenhausschiffe zu entsenden. Sie betonte die Bedeutung des Gerechtigkeitssinns. Sie erinnerte daran, dass es im Krieg Regeln gibt. Angriffe auf verschiedene zivile Einrichtungen in Palästina sind nicht normal. Was geschah, war ein Verstoß gegen das Völkerrecht und Retno Marsudi forderte, die Anwendung doppelter Standards zu stoppen. Abschließend betonte sie die Wichtigkeit, um den politischen und Friedensprozess wieder in Gang zu bringen. Retno Marsudi fuhr fort, dass die Wurzel des Konfliktproblems gelöst werden müsse, nämlich die illegale Besetzung Palästinas durch Israel. Indonesien drängt auch auf den Status Palästinas als Vollmitglied der UN. Der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl 2024 hat am Mittwoch, den 29. November, seinen zweiten Tag begonnen. Die drei Paare von Präsidentschaft- und Vizepräsidentschaftskandidaten und ihre Erfolgsteam haben jeweils ihre eigenen Strategien. Das Präsidentschaft- und Vizepräsidentschaftskandidatenpaar Anies Baswedan und Muhaimin Iskandar, die am ersten Tag getrennt Wahlkampf machten, traten am Mittwoch, den 29. November, am zweiten Tag zum ersten Mal gemeinsam in Jakarta auf. Unterdessen entschieden sich die Präsidentschaft- und Vizepräsidentschaftskandidaten Prabowo Subianto und Gibran Rakabuming Raka immer noch dafür, keinen Urlaub zu nehmen. Bis zum zweiten Wahlkampftag blieben sie in ihren Ämtern und übten ihre Pflichten aus. Prabowo Subianto als Verteidigungsminister und Gibran Rakabuming Raka als Bürgermeister von Surakarta. Unterdessen befand sich das Paar Ganjar Pranowo und Mahfud MD am zweiten Tag der Kampagne immer noch an verschiedenen Orten, nachdem Ganjar am ersten Tag des Wahlkampfs mehrere Gebiete in Papua bereits hatte, entschied er sich, am zweiten Tag keinen Wahlkampf zu führen. Unterdessen kehrte Mahfud MD am zweiten Tag des Wahlkampfs zu seinen Aufgaben als Koordinierungsminister für politische, rechtliche und sicherheitspolitische Angelegenheiten zurück. Die Allgemeine Wahlkommission hat festgelegt, dass der Wahlkampfzeitraum vom 28. November 2023 bis zum 10. Februar 2024 laufen wird. Der indonesische Vizepräsident Ma'ruf Amin sagte, Halal-Geschäfte müssten muslimische Länder in einer zunehmend polarisierten Welt vereinen. Vizepräsident Ma'ruf Amin sagte am Dienstagabend beim Globalen Muslimischen Wirtschaftsforum in Kuching, Malaysia, dass Wirtschaft- und Handelsaktivitäten von Halal-Unternehmen in der Lage seien, auf verschiedene globale Herausforderungen zu reagieren und den Wohlstand der Muslime in verschiedenen Teilen der Welt zu steigern. Der Vizepräsident lud auch muslimische Länder ein, ihre Vision und Mission hinsichtlich der zukünftigen Entwicklungsrichtung der globalen Halal-Industrie zu vereinen. Er hofft, dass ASEAN ein Pionier eines integrierten Halal-Hub-Ökosystems werden kann, das Investitionen anziehen kann. Die indonesische Regierung wird auf der Konferenz der Vertragsparteien im Rahmen des UN-Kooperationsrahmens zum Klimawandel COP28 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, Fortschritte bei Klimaschutzmaßnahmen und verschiedenen Bemühungen zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen erläutern. Wie Antara berichtete, sagte die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft Siti Nurbaya Bakar am Mittwoch in Dubai, dass das erwartete Mindestziel für die Emissionsreduzierung jedes Landes 43% bis 2030, 50% bis 2035 und CO2-Neutralität bis 2050 sei. Unter diesen Voraussetzungen kann sich Indonesien tatsächlich zu einem nationalen festgelegten Beitrag oder NDC-Wert von 43,2% verpflichten. Im Jahr 2024 wird es sogar mit einem zweiten NDC aufgerüstet. Laut Ministerin Siti Nurbaya wurde dieses Ziel im zweiten NDC, das derzeit vorbereitet wird, erhöht. Unter anderem durch die Erhöhung des Absorption von Treibhausgasen aus Mangroven- und Seegraswiesen sowie durch die Steuerung der Methanemissionen bei der Abfallbewirtschaftung. Ministerin Siti erläuterte die überprüften Daten zu Indonesiens CO2-Emissionen von Jahr zu Jahr. Die Kohlenstoffemissionen Indonesiens beliefen sich 2019 auf 1,84 Gigatonnen Kohlendioxid-Äquivalent und sanken dann auf 1,05 Gigatonnen im Jahr 2020, 1,14 Gigatonnen im Jahr 2021 und 1,20 Gigatonnen im Jahr 2022. Der Direktor für den Nahen Osten im Außenministerium, Bagus Hendraning Kobarsih, sagte, Das Palästina eine der außenpolitischen Prioritäten Indonesiens sei und auch weiterhin Indonesiens Anliegen sein werde. Bagus übermittelte dies am Mittwoch, den 29. November, per Video bei der Talkshow des Peacemaker Forum im Rahmen des Palästina Solidaritätsmonats 2023 in Jakarta. Er betonte, dass Indonesien niemals diplomatische Beziehungen zu Israel unterhalten werde. Bagus betonte außerdem, dass die Unterstützung Indonesiens für Palästina weiterhin auf verschiedene Weise erfolgen werde. Diese Unterstützung beginnt mit der Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit mit der palästinensischen Regierung in verschiedenen Bereichen und reicht bis hin zur Nutzung bilateraler, multilateraler und regionaler Foren, um den palästinensischen Unabhängigkeitskampf zum Ausdruck zu bringen und die palästinensische Frage international im Blick zu behalten. Indonesien forderte außerdem einen dauerhaften Waffenstillstand, um Flexibilität für die Beendigung der Gewalt und die Bereitstellung humanitärer Hilfe zu schaffen. Unterdessen dankte der stellvertretende palästinensische Botschafter in Indonesien, Ahmed Metani, dem indonesischen Volk für seine Unterstützung. Ihm zufolge stehe Indonesien an vorderster Front bei der Unterstützung von Frieden und Menschenrechten. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.003,88 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.632,38 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.587 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 24 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 67 bis 82%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatische Ecke mit dem Titel International 3-Minute-Thesis unterstützt indonesische Talente. Am vergangenen Samstag, den 25. November, veranstaltete der Verband indonesischer postgraduierten Studenten und Wissenschaftler in Australien, IPSSA, im Tim Winton Lecture Theatre der Curtin University in Perth, Australien, einen Wettbewerb mit dem Titel International 3-Minute Thesis. Die indonesische Postgraduierten-Studentenvereinigung hat ihren Sitz in Perth, Westaustralien. Der internationale 3-Minuten-Thesis-Wettbewerb steht nicht nur Doktoranden aus Indonesien offen, sondern kann auch von Studierenden aus verschiedenen anderen Ländern besucht werden. Innerhalb von maximal 3 Minuten müssen die Teilnehmer das Forschungsthema ihrer Dissertation oder Abschlussarbeit vor einem breiten Publikum kommunizieren. Das International 3-Minute Thesis Programm, das von der University of Queensland initiiert und entwickelt wurde, verfolgt 3 Hauptziele. Das erste Ziel besteht darin, die akademischen Präsentations- und Forschungskommunikationsfähigkeiten der Studierenden zu entwickeln. Zweitens soll die Fähigkeit der Studierenden gefördert werden, ihre Forschungsergebnisse innerhalb von 3 Minuten effektiv in einer akzeptablen Sprache vor einem fachfremden Publikum zu kommunizieren. Das dritte Ziel ist der Aufbau von Netzwerken zwischen Universitäten. Das Ergebnis der International 3-Minute Thesis sind die Talente indonesischer Doktoranden in den Augen der internationalen Welt, die Möglichkeit haben, an höheren Wettbewerben wie University 3MT und Asia Pacific 3MT teilzunehmen. An diesem Wettbewerb nahmen 10 Teilnehmer teil. Sie bestehen aus Doktoranden der University of Western Australia, der Curtin University und der Murdoch University. Protokollkonsul und Konsul des Generalkonsulats der Republik Indonesien in Perth, Australien, Umar Badarsyah, erklärte am Samstag, den 25. November, dass der Wettbewerb mit dem Titel 3-Minute Thesis oder 3MT, die Entwicklung indonesischer Talenterstudenten, unterstützt. Darüber hinaus können dieser Wettbewerb seiner Meinung nach Ideen für den Aufbau, die Entwicklung und die Förderung Indonesiens fördern. Etwas ganz Einzigartiges, das bei der diesjährigen International 3-Minute Thesis gemacht wurde, war die Gastrodiplomatie. Gastrodiplomatie ist ein Genuss für die Besucher mit einer Kostprobe typisch indonesischer Kuh, unterstützt von einem der bekanntesten indonesischen Restaurants in Westaustralien. Liebe Zuhörer, das war Diplomatische Ecke.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 30. November. Wir beginnen mit dem Ereignis am 30. November 1939, an dem der Kalte Krieg zwischen Finnland und der Sowjetunion begann. Die russische Armee drang nach Finnland ein und entzündete die Bomben an einigen Orten in der Hauptstadt Finnland, Helsinki. Dies löste den Krieg aus, der mehr als 3 Monate andauerte. Dieser Krieg wurde als Kalten Krieg bezeichnet, da er während des Winters stattfand. Weil dieser Angriff illegal angesehen wurde, wurde die Sowjetunion am 14. November desselben Jahres vom Völkerbund ausgeschlossen. Wir kommen jetzt zum 30. November 1988, dem Internationalen Tag der Computersicherheit. Der internationale Tag der Computersicherheit wurde zum ersten Mal vom Verband der Computermaschinen ACM im Jahr 1988 vorgestellt. Dies erfolgte nach dem Angriff auf das ARPANET, das 10% der gesamten verknüpften Computer beeinträchtigte. Zu dieser Zeit waren Computer in dem Forschungswissenschaft und Stadtverwaltungsbereich recht populär. Mit dem zunehmenden Einsatz von Computern steigen auch die Sicherheitsrisiken rasant an, sodass die Datensicherheit zu einem größeren Anliegen wird. Deswegen zielt die Festlegung des Internationalen Tages für die Computersicherheit darauf ab, das Bewusstsein für verschiedene Vorhersehende und neu aufkommende Computersicherheitsprobleme zu schärfen. Dies ist eine wichtige Erinnerung für jeden, sich auf die Stärkung der Computersicherheit zu fokussieren. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 30. November 2004, an dem das Flugzeug Lion Air MD-82 abrutschte. Am 30. November 2004 rutschte das Flugzeug MD-82 von Lion Air mit dem Flugcode JT53A bei der Landung auf dem Flughafen Adi Sumarno in Solo Central Java ab. Das Flugzeug flog aus Jakarta mit dem Ziel Surabaya ab und war im Transit mit 146 Passagieren in Solo. Bei der Landung in Solo geriet das Flugzeug ins Schleudern und drang in das Reisfeld ein. Bei diesem Vorfall kamen 26 Menschen ums Leben, 55 Menschen waren schwer und 63 weitere leicht verletzt. Nach Untersuchungsergebnissen des Nationalen Komitees für Verkehrssicherheit KNKT war die Unfallursache eine mit Wasser vollgelaufene Landebahn oder ein Vorkommnis, das als Hydroplaning bekannt ist, sodass das Flugzeug ins Schleudern geriet, unkontrollierbar war und von der Landebahn abrutschte. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Tinggalkan saja semua persoalan waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Sementara tinggalkan semua aturan yang kadang terlalu mengikat dan tak beralasan man. Memang benar niman, kita perlu cooling down dan melonggarkan pakaian. Kecil yang berlari bertanjang bebas, keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas. Berteman siraman hujan di lapang yang luas, tak gentar gelegar petir yang mengaum buas. Yang penting semua senang kawan sejak kehadiran bumi terkekeh riang. Dadaku berdentang di dom deg-degan daga digiduk.
pegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat apakah kita kan selalu bersama-sama kawan apakah kita kan selalu berjalan beriringan masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu kita kan tebarkan senyuman. Kecil yang berlari bertanjang bebas keluarkan suara-suara canda tawa dan senyum puas bertemani siraman hujan di lapang yang luas tak gentar gelegar petir yang mengaum buas yang penting semua senang kawan sejak kehadiranmu bumi terkekeh riang dadaku berdentang didi dom deg-degan daga digiduk berpegangan tangan erat dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat dan pekat di bawah naungan awanan gelap terkadang menyilaukan di kala kilat lewat apakah kita kan selalu bersama-sama kawan apakah kita kan selalu berjalan beriringan masih di dalam lebatnya hujan kita berjalan bersamamu kita kan tebarkan senyuman.
Diversorer unser Indonesien hat heute das Thema das Indonesien bei der Harbour Festival und Satzbrücke zwischen Indonesien und australischen Bürgern. Das Generalkonsulat der Republik Indonesien in Sydney, Australien veranstaltete am Samstag den 25. November das Indonesia bei der Harbour Festival im Circular Quay, Sydney, Australien. Dieses Festival ist das erste, das Indonesien an einem strategischen Ort veranstaltet, mit Sitz berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem Open House und der Harbour Bridge als Hintergrund. Dieses Festival begann mit Welcome to Country, einer traditionellen australischen Zeremonie zur Begrüßung der Besucher in ihrem angesammelten Land, die von Edel Gumaroi Newman mit einer Rochzeremonie durchgeführt wurde. Die Veranstaltung wurde mit dem Gongschlag durch den Generalkonsul der Republik Indonesien in Sydney, Fedi Kurnia Buana, den Leiter des Industrie- und Investitionsdienstes dir Provinz West Sumatra, Nufrial und den Ehrengast, den stellvertretenden Oberbürgermeister von Sydney, Stadtrat Robert Koch, fortgesetzt. In einer Erklärung des indonesischen Generalkonsulats in Sydney vom Sonntag, den 26. November, auf der Generalkonsul Freddy Kurnia Buana in seiner Rede, dass das Festival, an dem mehr als 4000 Besucher teilnahmen, zu einem jährlichen Programm in Sydney werden kann. Es könnte die Kultur fördern und die Investitionen in Indonesien und Australien steigern. Freddy Kurnia Buana hofft auch, dass dieses Festival den indonesischen Tourismus fördern und die Beziehungen zwischen Indonesien und Australien weiter stärken kann. Unterdessen begrüßte der stellvertretende Oberbürgermeister von Sydney, Ratsmitglied Robert Koch, die Durchführung dieses Festivals positiv und hoffte, dass das Festival zu einer Brücke der Freundschaft zwischen Australien und Indonesien in Sydney werden könnte. Dieses Festival zeigt eine Vielzahl indonesischer Kultur, die von der Provinzregierung von West Sumatra und der indonesischen Gemeinde in Sydney präsentiert wurde. Mehrere traditionelle indonesische Tänze, der Piringtanz, Silat, der Wicoktanz aus West Java, der Giring-Giring-Tanz aus Kalimantan, der Ratoh-Duet-Tanz aus Aceh und die Angklung-Musik-Vorführung der Indo-Care. Silat-Auftritte und Modern-Showen tragen zum Reiz des Indonesia Bay Harbor Festivals bei drei indonesische Künstler, Ocha Septriasa, Melody Septania und Acha Sinaga, die jetzt in Australien leben, nahmen an der Batik Cik Modern Show teil. Neben einer Vielzahl von Künsten können Besucher auch typisch indonesische kulinarische Gerichte wie eingewickelten Reis, Cendol, Batagor und gesüttelte Nudeln genießen. Die Besucher, darunter auch die indonesische Diaspora, würdigten dieses Festival sehr. Das war unser Indonesien.
Wajahmu, lukiskan inginmu. Voice of Indonesia.
Tim Kait dan program Bunda Baris Indonesia Willy Ih Inen Das Tugu Pahlawan Ude Das Eden Dengmar In Surabaya Postelen Di Besaran Amnya dan Cinta November Fire Das Indonesia Sevok Den Helden Tak Diza Gedeng Fire With Den Kempfon Uns Den Befur Keruhon Surabaya Gewitmat Am Cinta November for von unsip tiaran gab es ein heroisus era Agnes andem di bepol keru on Surabaya gegen trupen der Ali Eton uns der Niederlanden cancer da diese Indonesian wieder kolonialisieren wollten der Kampf war der erste Krieg zwischen der Indonesian uns der Australian trupe Nadir unabhängigkeit Indonesiens. Dieser Krieg forderte viele Todesopfer unter den Kämpfern und den Zivilisten. Die Bürger der Bau eines Helden der Mars hat zum Ziel, die Kämpfer im Krieg am 10. November zu huldigen. Das Helden der Mars auf Indonesisch Tugu Pahlawan liegt im Stadtzentrum von Surabaya und zwar an der Straße Pahlawan Surabaya in der Nähe des Amtes des Gouverneurs von Ostjava. Das Pahlawan Denkmal ist einer der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt Surabaya als Heldenstadt. Es wurde auf 1,3 Hektar gebaut und hat die Höhe von etwa 41,15 Meter und einen Durchmesser von 3,1 Meter. Im Komplex dieses Denkmals gibt es die Statue des ersten indonesischen Präsidenten Soekarno und des ersten Vizepräsidenten Muhammad Hatta. Bei der Verkündigung des Unabhängigkeitsmanuskripts zu sehen. Tiba-tiba das Denmark, dessen Bau Chin Monato Dote wurde am 10. November 1952 von Präsident Soekarno eingeweiht. 1988 begann die Gestaltung des Tugu Pahlawan Platzes, der mit einem Museumgebäude, einem Eingang, Statuen und Reliefs des Kampfes ausgestattet wurde. Seitdem wird das Feld an der Südseite des Denkmals auch als Ort für Zeremonien und staatliche Aktivitäten genutzt. Um die historischen Fakten mit dem Kampf der Bevölkerung von Surabaya zu bewahren, wurde das Museum im Komplex des Pahlawan Denkmals im Jahre 1991 hineingebaut. Dieses Museum wurde im Jahre 2000 von Präsident Abdurrahman Wahid eingeweiht. Es besteht aus zwei Stockwerken. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Pahlawan Denkmal, ein Heldendenkmal in Surabaya. Auf Wiederhören!
Sehelai bulu rapuhnya menunduk parunya seakan meratap sanggupkah diriku berkicau menyambut pagi Meloncat tergesa dahang cemara, teringat anaknya yang belajar terbang, melanjutkan tugasnya mewarnai bumi. Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Menutup matanya dan terbang merendah, menghindari segumpal awan menghitam. Akankah ku sanggup cerahkan langit? Berhembuslah kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Sanggupkah diriku berkicau menyambut? Berhembuslah anginku, bawa kicauku, bergoyanglah daunku, iringi kepakanku. Berhembuslah anginku, bawa kisahku, bergoyanglah daunku, iringi kebebasanku. Oh, 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 no, oh, 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 oh. Berhembuslah anginku, bawa kicauku.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian Beauty Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von der Auszeichnung Bangga Buatan Indonesia ABBI 2023. Liebe Zuhörer, die Auszeichnung Bangga Buatan Indonesia oder auf Deutsch Stolz auf in Indonesien hergestellte Produkte ABBI 2023 ist eine Wertschätzungsveranstaltung für die Klein- und mittelständischen Unternehmer UMKM, die durch den Einsatz digitaler Technologie aufsteigen und ihr Geschäft weiterentwickeln können. Der indonesische Minister für Tourismus und Kreativwirtschaft Sandiaga Uno schätzt die Auszeichnung ABBI 2023 als sehr strategisch ein, denn beim Start am 14. Mai 2020 hoffte man, dass sie weitere Klein- und mittelständische Unternehmen UMKM auf der Marktplatz-Plattform anmelden würden und bis Ende 2021 würden es bereits 20 Millionen UMKM sein. Ziel ist es, im Jahr 2024 30 Millionen Klein- und mittelständische Unternehmer UMKM zu haben. Dieses Jahr ist das dritte Jahr, in dem die Auszeichnung ABBI verliehen wird, der eine Ableitung der nationalen Bewegung Bangga Buatan Indonesia oder auf Deutsch Stolz auf in Indonesien hergestellte Produkte, Gernas BBI, ist. Liebe Zuhörer, unterdessen sagte eine Beamtin des Koordinierungsministeriums für maritime Angelegenheiten und Investitionen, Liz Zenimeri, dass die Auszeichnung ABBI 2023 am 15. Dezember 2023 stattfinden wird. Und vorerst brauchen Wirtschaftsakteure, die es in die Finalisten schaffen bei dieser Veranstaltung, Unterstützung bei der Stimmabgabe. Im Jahr 2023 hat das Koordinierungsministerium für maritime Angelegenheiten und Investitionen die nationale Bewegung Stolz auf die in Indonesien hergestellten Produkte und Stolz darauf, in Indonesien zu reisen, in 10 aktivierten Provinzen umgesetzt. Aus diesen 10 Provinzen wurden die besten Nominierten ausgewählt und anschließend wird über ihre Wahl abgestimmt. Die Frist endet am 13. Dezember 2023. Es gibt 7 Bewertungsaspekte, um die Auszeichnung ABBI 2023 zu gewinnen. Darunter die Steigerung der Transaktionen auf der Plattform lokale Weisheit, Grundzertifizierung, digitale Fähigkeiten, umfassende Buchhaltungsberichte, Auswirkungen und Nutzen für die Umgebung sowie nationale und globale Marktpotenziale. Liebe Zuhörer, die Auszeichnung ABBI 2023 wird auch von Bank Indonesia, der Bank BRI und dem staatlichen Fundleihhaus PT Pegadaian unterstützt. Die Leiterin der Abteilung für Mikro- und Kleinunternehmensfinanzierung PUMK von PT Pegadaian, Sri Sapti Anggraini, sagte, dass das staatliche Fundleihhaus Indonesiens PT Pegadaian die Umsetzung von der Auszeichnung ABBI 2023 unterstütze, weil es auch eine größere Rolle bei der Entwicklung von UMKM spielen wolle. Das staatliche Fundleihhaus Indonesiens, Pegadaian, bietet die Unterstützung für die Klein- und mittelständischen Unternehmen UMKM, einschließlich Finanzierung und Unterstützung für UMKM. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Donnerstag präsentieren wir Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Bei der heutigen Sendung spielen wir für Sie ein Lied von der Band Padi. Padi ist eine indonesische Pop-Rock-Musikgruppe, deren Mitglieder aus Ari Tri Susianto, Gitarre, Hintergrundgesang, Andi Fadli Arifuddin, Gesang, Surendro Prasetyo Odoryoyo, Slagcoik, Rindra Rishanto Nur, bass, un Satrio Yudi Wahono, piu, gitara, hintergrund gesang bestehen. Padi gaben ihr Debüt in der Indonesian Musikwelt mit dem Lied Sobat oder auf Deutsch Mein Freund, die im Jahr 1999 in ihrem ersten Studioalbum mit dem Titel Lain Dunia oder Unterschiedliche Welt enthalten war. Der Text des Liedes Sobat wurde von Piu, Gitarrist der Padi-Gruppe, geschrieben. In einem Interview auf YouTube sagte Piu, dass das Lied Sobat auf seiner Grundlage entstanden sei. Dieses Lied erzählt die Geschichte von einem Mann, der sich in die Freundin seines besten Freundes verliebt. Der Text dieses Liedes ist voll von Bedauern und Entschuldigung. Liebe Musikfreunde, hier ist Padi mit dem Lied Sobat oder auf Deutsch Mein Freund. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.